Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Guten Morgen, liebe Geschwister, hier im Gottesdienstraum, auch im Netz, Florida, Straubing, Starnberg und auf allen Kontinenten. So, wir haben heute ein herausforderndes Thema mit dem Titel Die traurige Dummheit der Menschen. Wir wissen, dass der Herr Jesus und seine Apostel oft solche Begriffe verwendet haben. Sie sagen, du Narr, du Tor, du Törichter, du Unverständiger, aber auch in der dritten Person, die Narren, die Toren, die Unverständigen, die Törichten. Und jetzt stehen wir, gerade die Gläubigen, in einem Spannungsfeld. Wie kann das sein, dass der Herr Jesus und seine Apostel so reden? Wir wissen, die Frucht des Geistes hat die Eigenschaft Liebe, Freude, Frieden. Ja, ist das überhaupt noch liebevoll, so mit Menschen zu reden? Dann war der Herr Jesus und seine Apostel lieblos, unfreundlich, frech, das sei ferne. Also was machen wir jetzt? Reden wir genauso oder wir dürfen nicht mehr so reden? Und das wollen wir heute studieren. Selbstverständlich sind der Herr Jesus und seine Apostel unsere Vorbilder. Und sie haben nichts Böses und nichts Unfreundliches und nichts Liebloses gesagt. Aber wir müssen auch lernen, im gleichen Kontext, in der gleichen Einstellung, in der gleichen Motivation solche Wörter zu verwenden. Das wollen wir heute gemeinsam studieren. Diese Botschaft gliedern wir wie folgt, die Einleitung, ein unbequemes, aber biblisches Thema. Wir dürfen diese Ausdrücke wieder ausblenden und verbannen, streichen aus der Schrift, noch verkehrt verwenden, mit falscher Einstellung und falscher Motivation. Der Herr Jesus und seine klaren Worte, die Apostel und die geistliche Beurteilung der Menschen, geistliche Dummheit unter Gläubigen, da ist schon mit dem einen Titel oder Untertitel, verstehen wir hier, hier geht es nicht um die Intelligenz der Menschen oder ihre Fähigkeiten, irgendwas zu studieren oder zu lernen, dass sie nicht denken können, nicht lesen können, sondern es geht um ein geistliches. Die Weisheit Gottes im Kontrast zur Torheit der Welt, warum klare Sprache notwendig ist, damit die Menschen ermahnt, gewarnt und gelehrt werden. Wenn der Lehrer jedem eine 1 gibt bei der Schulaufgabe, obwohl die Kinder eigentlich eine 5 oder 6 bekommen sollten, dann ist es kein guter Lehrer mehr. Der muss schon die Note richtig vergeben, damit sie gewarnt werden, 2 Fünfer heißt sitzen bleiben, 1 Sechser auch, damit sie sich verbessern. Da gibt es die nächste Möglichkeit, umzukehren, zu lernen und sich zu verbessern. Warnung, Ziel und Hoffnung. Wir verwenden in dieser Botschaft bewusst das Wort Dummheit anstelle von Torheit. Man kann natürlich sagen auch Torheit, aber das ist ungebräuchlich. Ich sage die Torheit, dein Verhalten war eigentlich unverständlich. Man sagt, das war hirnlos. Das ist sogar pointierter, aber drückt das aus, was ich sagen will. Ohne Verstand, kann man auch sagen. Du warst ein Tor in deinem Verhalten. Aus Liebe, Wenn ich das dem Reinhold sage oder Reinhold mir, sage, so reden wir nicht. Das war dumm, was ich gemacht habe oder du, was du gemacht hast. Das hätte man nie machen dürfen. Komm, ich drücke dich jetzt, sagt er. Also er macht natürlich keine Dummheiten. Das ist auch nur in diese Richtung. Aber das ist so die Worte. Also, weil Torheit im heutigen Sprachgebrauch kaum noch verwendet wird und für viele abstrakt, fromm und veraltet klingt. Oh, da will man jetzt fromm erscheinen, die Torheit der Menschen oder so. Aber im Endeffekt geht es darum, dass sie ohne Sinn und Verstand im geistlichen Sinne handeln. Dummheit hingegen ist ein geläufiges Wort, das unmittelbar verstanden wird und den Kern der biblischen Aussage klarer trifft. Dabei geht es nicht um mangelnde Intelligenz, sondern um geistliche Dummheit. Ja, wie, das sind viele Genies auf dieser Welt gewesen, in den letzten Jahrtausenden sind die alle dumm. Geistlich ja, ansonsten nicht. Um fehlende Einsicht trotz vorhandener Wahrheit, um bewusste Verblendung und Ablehnung dessen, was Gott offenbart hat. Das sehen wir in den Römerbrief, Kapitel 13, wo der Herr Jesus, wo der Apostel Paulus sagt, obwohl sie an der Schöpfung Gott erkannt haben, haben sie ihm die Ehre und den Dank verweigert. Das haben sie gesehen. Jeder Mensch sieht die Schöpfung. Na, es gibt keinen Schöpfer. Das ist aus Versehen, Zufall alles entstanden. So wie ich jetzt stehe und rede, ist alles als ein Versehen oder ein Zufall. Obwohl Milliarden von Operationen bei jedem Satz notwendig sind, im Gehirn, damit das zustande kommt, der Mensch tut das Ganze so ab, um Gott zu leugnen, um den Schöpfer zu leugnen und somit auch ihm den Dank und die Ehre zu verweigern. Die Einleitung. Dieses Thema mag auf den ersten Blick unbequem erscheinen. Es provoziert, es widerspricht dem Zeitgeist und auch dem religiösen Geist vieler Gemeinden. Du sagst, das war dumm. Oder was gesagt wird, ist dumm. Nein, das darf man nicht sagen. Doch. Wenn der Herr Jesus und der Apostel gesagt haben, im gleichen Kontext, in der gleichen Motivation, müssen wir auch sagen. Wer heute in christlichen Kreisen Begriffe wie dumm, töricht, blind, gebraucht, wird schnell als unfreundlich, lieblos, hart, arrogant, pharisäisch zurechtgewiesen. Nicht selten wird argumentiert, solche Worte seien verletzend, unfreundlich und stünden im Widerspruch zu Liebe Christi. Doch genau hier müssen wir eine entscheidende Frage stellen. Wem folgen wir? Dem Zeitgeist oder der Schrift? Denn die Bibel kennt diese Zurückhaltung nicht. Sowohl der Herr Jesus als auch seine Apostel haben genau solche Begriffe verwendet. Und zwar nicht aus Verachtung. Man kann natürlich aus Verachtung, deshalb müssen wir darauf achten, nicht alles ausblenden, auch wenn man was Dummes gemacht hat, ja, das ist nett von dir oder ja, man könnte es anders, das Kind beim Namen nennen, aber aus Liebe und nicht aus Verachtung, nicht aus Überheblichkeit, nicht aus menschlicher Gereiztheit, sondern gezielt für ein bestimmtes Ziel, aus Liebe im Endeffekt, lehrend und warnend. Der Herr Jesus und seine Apostel benannten geistliche Zustände klar. Wenn einer sich dumm verhalten hat oder dummes Zeug geredet hat, dann haben sie das so benannt. Der Herr Jesus gibt ein Gleichnis über die 5 klugen und 5 törichten Jungfrauen. Da kommen wir noch drauf. Er sagt nicht, die klugen Und das bei den anderen ein bisschen abgemildert, sagt nicht Törichten, also die Blöden oder Dummen, klug und dumm, das ist ja mehr oder weniger ein Gegensatz. Hätte man sagen können, Klugen und weniger Klugen. Nein, das war dumm von denen. Und das haben sie mit ihrem Leben bezahlt. Und ich finde es sogar in solchen existenziellen Themen das Wort dumm sogar untertrieben. Aber es gibt kein schärferes Wort, weil das um Tod und Leben geht. Dabei spricht die Schrift nicht von Dummheit im Sinne mangelnder Intelligenz. Sie meint keine geistige Schwäche, keine fehlende Bildung, keinen niedrigen Verstand. Was die Schrift Torheit oder Dummheit nennt, müssen wir strikt unter diesen Aspekt verwenden. Sonst sündigen wir selber, indem wir lästern und überheblich und hochmütig werden. Also nicht als persönliche Beleidigung, das darf nie die Motivation sein, sondern als erste Diagnose des natürlichen Menschen ohne Gott. So hat der Herr Jesus und seine Apostel die Menschen beschrieben. Wenn ein Patient zum Arzt geht, dann muss der Arzt die Diagnose erstmal feststellen. Und die ist nicht immer nett. Und wenn man die Diagnose nicht kennt und nicht hört, dann wird man auch nichts ändern können. Erst wenn ich weiß, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, dann kann ich es korrigieren. Solange ich der Meinung bin, dass es richtig ist, dann ändere ich nichts. Wenn wir also dieselben geistlichen Zustände mit denselben biblischen Begriffen benennen, folgen wir nicht menschlicher Härte, sondern göttlicher Wahrheit. Und gerade darin erweist sich wahre Liebe, weil man nicht um den Menschen Honig ums Maul schmiert, sondern ihm in Liebe die Wahrheit sagt, um das Ziel der Umkehr zu erreichen. Nicht im Verschwiegenheit der Wahrheit, im Verschweigen der Wahrheit, sondern im klaren Licht, das zur Umkehr ruft. Der geistlich Dumme ist nicht der, der nichts weiß, sondern der, der nicht hören will. Sie wissen es und wollen trotzdem nicht hören und nicht gehorchen. Sprüche 28, 26. Wer auf sein eigenes Herz vertraut, ist ein Narr. Wer aber in Weisheit wandelt, wird entkommen. Hier liegt der Kern. Selbstvertrauen statt Gottes Furcht, das sind die Narren. Die vertrauen nicht auf Gott, vertrauen nur auf sich. Eigenwille statt Unterordnung. Ich möchte das, ich möchte jenes, statt zu sagen, Gott, was möchtest du, dass ich tue? Gefühl statt Wahrheit. Ja, ich fühle mich so und ich fühle mich so. Meine Gefühle muss ich der Wahrheit, dem Wort Gottes, unterordnen. Gefühle können richtig, können aber auch falsch sein. Und da muss ich meine Gefühle entsprechend korrigieren. Geistliche Dummheit ist daher kein Mangel an Information, sondern ein Mangel an Demut. Das erfordert natürlich von uns, dass wir uns demütigen unter die gewaltige Hand Gottes, unter sein Wort. Und das Wort hat die Korrekturaufgabe in unserem Leben, ist unser Kompass und nicht unser Wille, nicht unsere Gefühle, nicht unsere fleischlichen Wünsche, die als Begierden des Fleisches bezeichnet werden. Der Herr Jesus und seine klaren Worte. Einige Beispiele wollen wir uns das anschauen. Viele Christen haben ein verzerrtes Bild von Herrn Jesus. Sie sehen in ihm ausschließlich den Sanften, den Schweigenden, den immer Verständnisvollen. Genauso wie das verzerrte Bild von unserem Gott und Vater, der Liebe. Stimmt, aber auch der Gerechte, der auch die Urteile durch seinen Sohn und seine Kinder durch uns auch fällen wird und Menschen dann entsprechend urteilen wird gemäß ihrem Leben und ihrem Gehorsam. Doch dieses Bild, auch von dem Herrn Jesus, dass er nur der Sanfte und nur der Liebe ist, liegt ganz vollständig und damit falsch. Der Herr Jesus war voller Gnade, aber ebenso voller Wahrheit. Und die Wahrheit ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Also, Wahrheit kann scharf sein. Manchmal ist sie tröstlich. Und sie ist auch liebevoll. Sie ist ermutigend. Aber wenn sie zu Korrektur angewandt wird, dann tut es weh. Und da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, es tut weh für den Moment, aber wenn wir umgekehrt sind, wenn wir umkehren, dann tut uns gut. Genauso, wenn man eine eitrige Wunde aufschneidet und säubert. In dem Moment tut weh. Man schreit vor Schmerz, aber dann ist sie gesäubert und dann kann sie heilen. Lukas 24, 25 sagt der Herr Jesus, O ihr Unverständigen und im Herzen trägen zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Er redet direkt und offen. Ihr Unverständigen. Diese Worte richteten sich nicht an Heiden, sondern an die Jünger von Emmaus. Das waren seine Jünger. Nach der Auferstehung geht er mit ihnen spazieren und die merken gar nichts. Jetzt könnte man sagen, und er beschimpft sie. Nein, er sagt ihnen so, wie ihr Zustand ist. Er beschreibt ihr Zustand. Das ist keine Beschimpfung. Er beschreibt ihren Zustand. Menschen mit Schriftkenntnis, aber ohne Glaubensgehorsam. Das rügt auch der Herr Jesus später bei seinen Jüngern wegen ihrem fehlenden Glauben. Er hat ihnen alles erzählt vorher. Trotzdem haben sie es vergessen. Sie dachten, naja, lass ihn sagen, der wird schon für immer da sein. Und auf einmal war er tot. In Matthäus 23 spricht der Herr Jesus wiederholt, Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Auch nett, man sagt, du Heuchler. So hat der Jesus gesprochen. In der Mehrzahl hat er gesagt, ihr Heuchler. Dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten, Proselyt ist ein Übergetretener zum Judentum aus den Heiden, wird als Proselyt bezeichnet, zu machen. Die marschieren durch die Ländereien, bis sie einen zum Judentum bringen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm. Zweimal mehr, als ihr es seid. Also ist ganz schön hart. So haben wir noch nie geredet. Wenn wir halb so hart reden, dann bekommen wir umgedreht, geschimpft oder gerügt. Ihr seid so hart. Einer hat gesagt, soll man euch Seife geben, um euren Mund zu waschen, weil ihr sowas gesagt habt. Wehe euch, ihr Blindenführer, die ihr sagt, wer beim Tempel schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden. Jetzt können wir sagen, jetzt hört doch mal auf. Das ist nur ein Auszug. Er will denen ganz genau sagen, vielleicht wachen sie auf. Blinden. Was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Das sind keine emotionalen Ausrutscher. Er war nicht sauer und hat aus Versehen sich versprochen, der Herr Jesus. Der Herr Jesus hat sich nie versprochen, hat nie auch eine Sünde begangen. Alles, was er gesagt hat, hat er in der Inspiration durch den Heiligen Geist von seinem Vater gehört und wiedergegeben. Es sind geistliche Diagnosen. Wenn er sagt, ihr seid ihr Blindenführer, ihr Heuchler. Auch in Lukas Bericht lesen wir, was der Herr Jesus zu den Pharisäern sagt. Da sprach der Herr zu ihm, nun ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel. Euer Inneres aber ist voll Raub und Bosheit. Ganz heftig, ganz heftig. Ihr Toren, nicht Tore, Toren. Hat nicht der, welcher das Äußere schuf, auch das Innere gemacht? Also direkter, härter kann man die Wahrheit nicht sagen. Aber er hat das nie gesagt, um sie zu beschimpfen, sondern um ihnen die Augen zu öffnen. Vielleicht haben sie die Möglichkeit aufzuwachen. Oder das erste Wort an den reichen, selbstsicheren. Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Er hat seine Scheunen ausgebaut, voll gemacht. Und er hat gesagt, so meine Seele, hab Freude, hab Frieden jetzt. Jetzt kannst du genießen. Und er sagt, eben Gott, du Narr, in dieser Nacht wird deine Seele von dir fordern. Wird man deine Seele von dir fordern. Der Herr Jesus nennt den Reichen Narr, weil er ewigkeitsblind lebt. Er war ganz bestimmt ein kluger Mann, sonst hätte er nicht so viele Scheunen bauen können und sie füllen. Aber geistlich war er dumm, war ein Narr. Erfolg, Sicherheit und Besitz ohne Gott. Er hat Erfolg gehabt und er hat Sicherheit gehabt. Hab Frieden jetzt, meine Seele. Du bist jetzt sicher, dir kann nichts mehr passieren. Vielleicht hat er so viel Wachpersonal auch gehabt, dass keiner mehr ihm etwas antun kann. Aber er war ohne Gott. Auch seine Gleichnisse, also die Gleichnisse des Herrn Jesus, sind eindeutig. In Matthäus 7, 26. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein. Er hört, aber er tut es nicht. So wie wir in Jakobusbrief lesen, Glaube ohne Werke ist tot. So ist das Gleiche. Sie hören, tun es nicht, hilft nichts. Sie hören, sie wissen es, sie haben keinen Gehorsam. Hören ohne Gehorsam ist Dummheit. Und schließlich das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, Matthäus 25. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Ja, Lampen ohne Öl. Also dümmer geht es immer, sagt man, aber wahrscheinlich hier nicht. So nimmt man Lampen ohne Öl. Wie soll ich die Lampen anzünden ohne Öl? Ja, Peter hat Öl. Die wird uns das geben. Du sagst, na, ich warte auf meinen Bräutigam. Ich brauche mein Öl für mich selber. Der Herr Jesus wählt bewusst den Ausdruck töricht. Er hätte auch einen milderen Begriff verwenden können, etwa die 5 klugen und die 5 unklugen Frauen oder weniger klugen Frauen. Doch das würde den Ernst der Sache abschwächen. Also gut und weniger gut. Nein, gut und böse. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. In der Schrift entweder gut oder böse. Es gibt nicht gut und weniger gut. Gott ist gut, der Teufel ist böse. Und ich stehe unter der Macht des einen oder des anderen. Und da tue ich entweder Gutes oder Böses. Töricht ist deutlich schärfer und beschreibt ein schuldhaftes Versagen. Was die Bibel hier töricht nennt, würden wir heute ohne Umschweife als dummes Handeln bezeichnen. Und das ist ein dummes Handeln. Einer geht hat Lampen, die Leute brauchen Licht, da geht er mit einer Lampe hin, aber hat kein Öl. Ja, da kannst du wieder daheim bleiben. Was soll ich mit deiner Lampe ohne Öl machen? Nun schauen wir uns die Apostel und die geistliche Beurteilung der Menschen an. Der Apostel Paulus ist in dieser Frage besonders klar und er unterscheidet präzise zwischen natürlichem Menschen und geistlicher Wirklichkeit. 1. Korinther 2,14 schreibt der Apostel Paulus, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit. Die Menschen sagen, was erzählt ihr da? Das ist, was wir jetzt heute lesen aus dem Wort Gottes. Ach, lauter dummes Zeug. Ihr seid klug. Sie betrachten uns auch im Großen und Ganzen als kluge Menschen, was ihr alles macht. Aber das, was ihr denkt so an Gott und so, also das ist wirklich dumm. Das kann man nicht verstehen, dass kluge Menschen so dumm denken können. Das gilt natürlich oder beruht auf Gegenseitigkeit. Ich sage auch das Gleiche, beruht auf Gegenseitigkeit. Das gehört zum gegenseitigen Respekt. Man sagt, ja, ihr seid klug, aber so wie ihr geistlich denkt, ist auch dumm. Aber dadurch, dass auf Gegenseitigkeit beruht, muss man auch mit gegenseitigem Respekt auch annehmen. Und dabei belassen und nicht jeden Tag sagen, guten Morgen, Sepp, du bist geistlich dumm. Hast schon einmal gehört, das lang, jetzt musst du ihm was anderes sagen. Sag, wie war's? Wie hast du geschlafen? Gut. Und nicht jeden Tag früh, du bist geistlich dumm. Nein, einmal muss ich ihm die Wahrheit sagen. Und zwar in Liebe und auch gezielt in der Hoffnung, dass er, und auch natürlich erklären, der Jesus und der Apostel erklären auch, warum sie den Ausdruck verwenden. Das ist keine Beleidigung, sondern eine Erklärung. Wenn er sagt, für sie ist es eine Torheit. Der natürliche Mensch kann es nicht erfassen, weil ihm der Geist fehlt. Geistliche Dinge, für sie braucht man den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist ist es dummes Zeug. 1. Korinther 1,18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Besonders scharf wird der Apostel Paulus gegenüber Gläubigen. Also das ist ja nicht nur an Ungläubige gerichtet, sondern auch an Gläubige. Was können die Gläubige auch sich dumm verhalten und dumm denken? Schauen wir mal, was der Apostel Paulus an die Galater schreibt. O ihr unverständigen Galater. Also mit O merkt man schon, er seufzt schon. Das ist schon heftig gewesen bei den Galatern. Ich sage, oh. Wer hat euch verzaubert? Er konnte selber nicht glauben, dass sie so von der Wahrheit abgeirrt sind. Ich denke, das hat jemand sie verzaubert. Das ist im übertragenen Sinne. Wer hat euch so verzaubert, dass ihr in der Wahrheit, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die haben alles gewusst, sie haben alles von ihm empfangen, sie haben es geglaubt, aber gehorchen dann nicht mehr. Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Und auf einmal sind sie wieder dem Gesetz gefolgt. Und da fragte er, ich will von euch erfahren, habt ihr den Geist, den Heiligen Geist empfangen, weil ihr so gut gelebt habt, weil ihr so vollkommen wart, durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr errettet, weil ihr so tadellos seid oder seid ihr errettet nur durch den Glauben und dadurch auch den Heiligen Geist empfangen? Seid ihr so unverständig, versteht ihr gar nichts mehr? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden, erinnert uns an die Begrüßung und Sendschreiben. Denkt an die erste Liebe. Denkt an die erste Liebe. Als ihr euch entschieden habt, Gott zu gehorchen, Gottes Wort anzunehmen, danach zu leben, und auf einmal ist alles wieder alter Schnee, jetzt gehorchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir den Geist Gottes empfangen. Wir sind Gottes Kinder, da passiert nichts mehr. Und das ist ein Trugschluss. Ich bin gerettet, da kann ich jetzt machen, was ich will. Ich bleibe für immer gerettet. Ich habe Gott ausgetrickst. Ich habe mir gesagt, ich will dein Kind sein. Und er hat gesagt, okay, ich nehme dich an und jetzt mache ich, was ich will. Lebe nicht wie als Kind Gottes, sondern als Kind dieser Welt. Hier geht es um Rückschritt bei den Galatern, wo sie waren und wie sie sich entwickelt haben. Vom Neuen geboren wie ein Baby. Ein Baby muss wachsen und wachsen und wachsen, bis das Baby ein reifer Mensch wird. Und bei den Galatern ist es ähnlich. Sie sind vom Neuen geboren und sie sind ein bisschen gewachsen und haben sich zurückentwickelt zu den Werken des Gesetzes, als ob sie gar nicht vom Neuen geboren sind. Ein Rückschritt, um geistlichen Verrat an erkannter Wahrheit. Die haben die Wahrheit gekannt. Es ist ja nicht so, dass sie nicht gehört haben. Die haben sich auch entschieden, den Weg zu gehen. Auch Römer 1, Verse 21, 22 beschreibt die Konsequenz. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Nicht 13, sondern 1. Habe ich vorhin 13 gesagt, gedankt. Das ist, lesen wir hier. Sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Also obwohl sie Gott erkannten, sie haben ihn erkannt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ihr Herz ist immer ein Synonym für ihr Geist. Ihr Geist wurde verfinstert, ist unverständlich geworden, verschlossen. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Sie meinen, sie sind jetzt schlau. Sie wissen ganz genau, die eine Theorie sagt, ja, stammen aus dem Affen, die andere sagt Urknall, die andere sagt, was weiß ich, Eizelle, Einzelle und so weiter. Die sind alle weise. Das sind Lügengeschichten, beruhen auf irgendwelche Theorien, die eine Theorie hat der eine sich ausgedacht, bewiesen ist sowieso nichts. Aber die Hauptsache, gibt es keinen Schöpfer, keinen Gott, dem ich gehorchen muss. Die sind weise. Und dann sind sie zu Narren geworden. Das ist geistliche Ironie. Der Mensch erklärt sich selbst zum Maßstab und wird dadurch blind. Epheser 4, Verse 17 und 18, schreibt der Apostel Paulus, das sage ich und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Sinn in geistlichen Dingen ist nichtig. Ohne Sinn und ohne Verstand. Ohne Sinn und ohne Verstand. Deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Sie hören das gleiche Wort, aber ihr Herz ist so verhärtet, sie lehnen alles ab. Sie sind weise. Sie kommen vielleicht am Sonntag in die Kirche und hören das Wort Gottes, aber aus Traditionsgründen. Einer sagt, oh mein, wenn ich in die Kirche komme, glaubst du an Gott? Nö, aber ich fühle mich so wohl, wenn ich in die Kirche komme, so die große Kirche, die schönen Bilder oder die Gemäuer und so weiter und die Musik und ich fühle mich so wohl, ich kann auftanken. Ja, was hast du aufgetankt? War ja nicht so ruhig. Und was passiert Stunde später? Ja, dann ist es genauso wie vorher. Aus Tradition. Der andere geht in die Kirche, vielleicht zu Weihnachten, vielleicht zur Taufe, mit Wasser natürlich, mit der Taufe in den Leib Christi weiß sowieso kein Mensch oder kaum einer. Und dann sagt, ja, mein, das ist Tradition, das ist mal halt so. Und der Dritte, den fragen wir auf dem Berg, ob er Christ ist, ja klar. Da fragt der Reinhold, und wie bist du Christ geworden? Ja Mensch, was ist das für eine Frage? Wir sind doch in Bayern. Das ist doch normal, dass wenn man in Bayern ist, er Christ ist. Das ist schon lange nicht mehr, aber er da ist mal Landwirt und lebt in seiner Sphäre. Wahrscheinlich alle bekennen sich zum Christentum dort. Aber wenn wir jetzt auf den Marktplatz gehen, da werden mal viele Leute hören, na, ich bin kein Christ. Da sagen die Leute, ich bin Atheist, ich bin Moslem, ich bin Buddhist, ich bin was weiß ich. Also es ist eine persönliche Entscheidung. Geistliche Dummheit unter Gläubigen. Die Schrift verschont auch Gläubige nicht vor klarer Beurteilung. In Hebräer 5, Verse 11 und 12 lesen wir über ihn, hier, wenn man die Verse davor lesen, redet über den Hohepriester nach der Weise Melchisedeks, also über Herr Jesus Christus. Ja. Haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Ah ja, ihr wart nicht träge, aber jetzt träge geworden. Das ist genauso wie bei den Galatern. Sie waren vorher aktiv, mit Enthusiasmus, mit vollem Elan als Kinder Gottes. Sie wollen immer mehr von dem Wort Gottes hören, verstehen und danach leben, ihr Leben immer verbessern. Wir haben die Frucht des Geistes, Freude, Liebe, Freude, Frieden. Ja, das kommt nicht von außen, das ist, wenn wir im Geist wandeln, dann wird das sichtbar in unserem Leben. Müssen wir uns fragen, waren wir letzte Woche überall liebevoll zu den Menschen um uns herum? Oder waren wir ein bisschen böse? Haben wir Frieden die ganze Woche gehabt? Haben wir Freude die ganze Woche gehabt? Und da müssen wir an uns arbeiten. Also, weil ihr träge geworden seid im Hören, sie wollen nicht mehr hören. Denn obgleich in der Zeit nach Lehrer sein sollte, sie waren jahrelang Gläubige. Da würde man meinen, sie sind vom Neuen geboren, sie sind aufgewachsen und stärker geworden, jetzt sind sie reife, jetzt können sie andere lehren. Jetzt sagt er, obgleich der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Fang mal an wieder. Ich dachte, bis jetzt machst du ein Abitur. Aber du weißt nicht mal einmal eins. Ja, was ist da passiert? Das müssen wir wieder anfangen vorne. 3 mal 3, oh, ich muss jetzt meinen Taschenrechner holen. Ein Abitur und Taschenrechner für 3 mal 3? Auch bei 13 mal 13 nicht, gell? Was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Ist auch ein Rückschritt im Glauben, in der Erkenntnis und hängt damit zusammen mit dem Gehorsam. Wenn man nicht gehorsam ist, dann verdrängt man das Wort Gottes bewusst, um sein Gewissen und seinen Geist zu betäuben. Und der Heilige Geist soll schweigen und in der Ecke sitzen. Und so ist dann der Zustand, wenn der Heilige Geist betrübt ist. Das ist geistliche Unreife nach Jahren des Glaubens. 1. Korinther 15, 35, 36. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Also, die Fragen sind erstmal berechtigt. Ja? Wie werden die Toten auferweckt? Und mit was wird ein Leib kommen sie? Tor! Auf einmal aus heiterem Himmel sagt Apostel Paulus, Tor, was du siehst, wird nicht lebendig, es sterbe dann. Ja, warum ist er so verärgert? Und sagt so direkt, du Tor! Ja, weil so oft erklärt hat, diese Fragen, und jetzt fangen sie wieder an. Ja, wie geht denn das? Ja, wir haben das so oft wiederholt. Das passiert uns allen. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Themen, die wir 3-mal, 4-mal, 5-mal, 6-mal besprochen haben. Und dann fragen wir, als ob wir gerade gestern den Glauben angenommen haben und den Heiligen Geist empfangen haben, also vom Neu geboren sind, ganz frisch als Babys, geistlich betrachtet. Da sagt er, Tor, was du siehst, wird nicht lebendig, es sterbe. Sonst hätte er das ihnen beim ersten Mal nie gesagt. Der Apostel Paulus korrigierte hier falsche Vorstellungen mit deutlicher Sprache. Der Apostel Petrus geht mit den Gläubigen keineswegs zimperlicher als der Apostel Paulus. In 2. Petrus lesen wir 2,12. Diese aber, wie unvernünftige Tiere, sagt er. Oh. Er meint auch, was er sagt. Sind wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren. Lästern über das, was sie nicht verstehen. Ja, ja, der Lästerer, der bildet sich ein, der ist klug. Lästern ist eine Sünde. Und der Sünder sündigt. Also der Sünder muss sündigen. Warum? Weil das seine Natur ist. Ein Kind Gottes kann sündigen, soll aber nicht sündigen. Aber ein Sünder muss sündigen. Ein Sünder ist nicht Sünder, weil er sündigt, sondern er sündigt, weil er Sünder ist. Also wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden. Unwissen gepaart mit Arroganz ist gefährlich. Und meistens ist die Arroganz mit Dummheit gepaart. Und das ist dann gefährlich. Auch innerhalb der Gemeinde. Da müssen wir immer auf uns Acht geben, jeder auf sich selbst und wir aufeinander, dass wir nicht über Dinge reden, geschweige von Lästern, von denen wir nichts verstehen. Die Weisheit Gottes im Kontrast zur Torheit der Welt. Die Schrift zieht eine scharfe, unmissverständliche Trennlinie zwischen der Weisheit Gottes und der sogenannten Weisheit der Welt. Diese beiden stehen nicht näher beieinander. Sie ergänzen sich nicht, sie widersprechen einander. Also die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott. Und die Weisheit Gottes ist Torheit für die Welt. Beruht auf Gegenseitigkeit. Schreibt Apostel Paulus 1. Korinther 3,19, denn die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott. Die Welt sagt, was sie erzählt, ist nur dummes Zeug. Und Gott sagt, was die Welt als weise betrachtet, ist auch dummes Zeug. Nicht nur auch, ohne auch. Gott betrachtet durch sein Wort nicht so. Was Menschen bewundern, feiern und als Fortschritt bezeichnen, hat vor Gott oft keinen Wert. Wir denken jetzt an den selbstsicheren Reichen. Er hat alles gehabt. Seine Scheunen waren groß, gefüllt, Erfolg, Anerkennung, aber wertlos vor Gott. Mehr noch, es steht nicht selten im offenen Gegensatz zu seinem Willen. Was heute als klug, tolerant, modern und aufgeklärt gilt, ist vor Gott vielfach nichts anderes als verkleidete Rebellion. Eine Weisheit, die Gott ausklammert, ihn relativiert oder durch den Menschen ersetzt, mag intellektuell beeindrucken, geistlich ist sie leer. Die Welt nennt es Weisheit, wenn der Mensch autonom ist, sich selbst definiert, sich selbst genügt und selbst entscheidet, was gut und böse ist. Wenn wir jetzt in unserem Umfeld fragen, was ist gut, was ist böse, dann sagt jeder seine Meinung. Er kann auch seine Meinung morgen ändern. Sagt ja, aber du hast gestern was anderes gesagt. Aber man lernt doch dazu. Und übermorgen ist er wieder bei einem anderen Standpunkt. Aber das Wort Gottes ist ewig, bleibt immer das Gleiche. Was wir denken, was der Mensch, der natürliche Mensch denkt, was er meint, das ist gut, dann gilt für ihn gut. Und was schlecht oder böse ist, ist böse. Das ist aber nicht die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Die Wahrheit aus dem Wort Gottes ist unveränderlich. Gut ist nur Gott. Und was Gottes Wort sagt, ist das Gute. Und was gegen das Wort Gottes ist, ist böse. Relativ einfach. Und in allem, was wir tun und denken und sagen, werden wir als das Wort Gottes als Maßstab haben. Gott nennt genau das Torheit. Sprüche 14,16. Der Weise fürchtet und meidet das Böse. Der Narr aber ist übermütig und sorglos. Hier wird der Unterschied deutlich. Der Weise beginnt nicht mit sich selbst, sondern mit Gott. Ich habe vor kurzem ein Interview von einem hohen Geistlichen gehört im Radio. Und er gibt Tipps an Pfarrer und auch Laien und so weiter. 5 Schritte, worauf man achten soll in seinem Leben. Erstens, da geht es um gesunde Ernährung und Bewegung und was weiß ich. Und dann achtet man sich auf, was man isst und trinkt, nicht so viel. Und auf seine Familie vielleicht und sein Umfeld. Und dann Schritt 5, das ist mir eigentlich der letzte Schritt, ist mir aufgefallen, auf seine Beziehung mit Gott. Das soll aber nicht der letzte Schritt, sondern der erste Schritt sein. Das ist immerhin erwähnt worden, aber das hilft nicht. Wenn Gott an letzte Stelle kommt, dann lebt man, wenn man überhaupt an Gott glaubt und Kind Gottes ist, lebt man gefährlich und wird auch kein gutes Leben führen. Also der Weise beginnt nicht mit sich selbst, sondern mit Gott. Er erkennt, dass es ein objektives Gut und ein objektives Böse gibt. Objektiv heißt Gegenteil von subjektiv. Subjektiv, ich entscheide, was ich tue, ist immer gut. Ich tue doch nichts Böses. Das ist subjektiv. Und der andere sagt, na, was ich tue, ist gut. Und deshalb haben wir die Kriege. Egal, wo wir hinschauen. Die eine Kriegspartei sagt, ja, was ich mache, ist richtig, du bist böse. Und der andere sagt, na, du bist böse. Und so wollen sie gegenseitig töten. Warum? Subjektives Gut. Das Wort Gottes ist außerhalb von uns. Richtet sein Leben danach aus. Der Narr hingegen lebt sorglos. Sorglos heißt eine leichtfertige, gleichgültige Sorglosigkeit. Ist wurscht. Selbstsicher und übermütig. Er fühlt sich frei, ist aber innerlich blind. Er hält seine Unabhängigkeit für Stärke. Ja, er braucht immer, wie Reinhold früher, bevor er sich entschieden hat und sich erkannt hat, dass er Gott braucht. Er sagt, ja, diese Gläubigen, die brauchen immer eine Krücke im Leben, sonst können sie nicht laufen. Ich brauche keine Krücke. Ich bin sportlich. Ich kann einen Berg hochgehen. Er ist ein super Mountainbiker und so weiter. Ja, die halten sich für unabhängig von Gott. Sie brauchen keinen Gott, weil sie stark sind. Und bemerkt nicht, dass er sich gerade dadurch von Gott entfernt. Warum klare Sprache notwendig ist. Die Bibel gebraucht eine klare, manchmal unbequeme Sprache. Nicht, weil Gott hart wäre. Er ist das Wort, sein Wort kann sehr oft hart sein, sondern weil er heilen will. Wunde aufschneiden, reinigen, damit sie heilt. Wo Wahrheit verschwiegen wird, kann kein Leben entstehen. Wo Zustände beschönigt werden, bleibt der Mensch in der Irre. Wahrheit heilt. Nicht jede Wahrheit tröstet sofort, aber jede Wahrheit dient letztlich dem Heil. Gott heilt niemals durch Täuschung. Er konfrontiert, um zu retten. Wahrheit ist nicht der Gegensatz von Liebe, Wahrheit ist ihr Werkzeug. Natürlich immer in Liebe. Immer in Liebe. Nicht um die anderen zu demütigen, um arrogant zu sein, um sie zu beschimpfen, sondern um ihnen zu helfen, dass sie den Weg finden. Diagnose ist Voraussetzung für Heilung. Kein Mensch sucht Heilung, wenn er nicht weiß, dass er krank ist. Wenn einer zum Arzt geht, weil er selber jetzt gewartet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage, es wird nicht besser, dann sagt er, ja, muss ich vielleicht zum Arzt, der andere wartet vielleicht 3 Wochen und dann geht zum Arzt, weil er krank ist. Wenn er sagt, ich bin nicht krank, dann geht er nicht zum Arzt. Darum nennt die Schrift geistliche Zustände beim Namen. Blindheit wird als Blindheit bezeichnet. Torheit bleibt Torheit, Sünde bleibt Sünde. Erst wenn der Mensch erkennt, wie sein Zustand ist, kann er errettet werden. Jede unklare Sprache verzögert Umkehr und verhindert Wiederherstellung. Wenn jemand mit Problemen zu dir kommt und du sagst ihm, hörst ihm zu, was er für Probleme hat, und dann sagst ihm, Bruder, Schwester, die Welt ist so böse, alle machen falsch, wir beten für sie, am besten dreimal die Dämonen auch aus ihnen aus und so weiter und so fort. Statt ihm zu sagen, ich habe gehört, du hast mir erzählt, überleg mal, war das richtig, was du gemacht hast? Richtig, wie du denkst? Richtig, wie du redest? Du musst dich ändern. Und nicht immer, die Menschen wollen natürlich in aller Regel sich selber nicht ändern. Die wollen hören, die sind nicht schuld, alle anderen sind schuld. Wenn du jemanden konfrontierst mit dem Thema, du hast es falsch gemacht, ich doch nicht. Es ist eine reflexartige Reaktion, ich doch nicht. Ob das in der Arbeit, ob das in der Familie, in der Partnerschaft, in den Freundschaftskreisen, egal wo. Ich habe doch nicht falsch gemacht, du hast es falsch gemacht. Ich habe es doch nicht falsch gesagt, du hast es falsch gesagt. Ich habe es richtig gesagt, du hast falsch verstanden. Ja, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, nein. Wir machen alles richtig, die anderen sind schuld. Aber da geht es nicht darum, wenn ich heute jemanden aufzeige, was er falsch gemacht hat, nicht damit er aufgehängt wird, sondern damit er das nächste Mal nicht das Gleiche tut. Also der Esel wird bezeichnet als ein Tier, das nicht so unbedingt klug ist. Wobei andere sagen, der ist sehr klug. Aber man sagt, der fällt in die gleiche Grube immer wieder rein. Das wollen wir nicht tun. Wir wollen versuchen, überhaupt nicht in eine Grube reinzufallen, aber mindestens, wenn wir einmal reingefallen sind, dass wir nicht das nächste Mal in die gleiche Grube reinfallen und am allerbesten sogar das dritte Mal. Warnung, Hoffnung und Ziel. Geistliche Dummheit ist kein Endzustand. Also wenn einer geistlich dumm ist, kann ich sagen, oh, ich bin geistlich dumm geboren. Nein, wir haben immer die Möglichkeit, klug zu werden. Kein Endzustand, kein Urteil ohne Ausweg, kein Stempel für immer. Titus 3,3, denn auch wir waren einst unverständlich. Wir waren auch geistlich dumm, verblendet, unser Herz war verfinstert, wir wussten nichts. Wir haben uns auch entwickelt und wir können auch mit großer Dankbarkeit zurückblicken und darauf schauen, achten, dass wir weiter uns entwickeln und nicht rückentwickeln. Das Evangelium des Christus ruft daher nicht zu Beschämung, sondern zu Umkehr, zu einem Aufwachen, zu einem ehrlichen Innehalten vor Gott. Doch wahre Umkehr beginnt immer mit der Wahrhaftigkeit, mit dem Mut, sich selbst im Licht Gottes zu prüfen, ohne Ausreden, ohne fromme Masken. Nicht jede Härte. Konsequenz in der Wahrheit ist Lieblosigkeit. Und nicht jede Sanftheit ist Liebe. Oh, der ist sanftmütig. Ehrlich sanftmütig, ja, aber klingt nur so, dann ist es nicht automatisch die Liebe. Eine Liebe, die die Wahrheit verschweigt, ist keine Liebe, sondern Feigheit. Wahre Liebe sucht nicht den Applaus der Menschen, sondern das Heil der Seele. Sie spricht die Wahrheit klar, nüchtern und treu, auch wenn sie schmerzt, auch wenn sie widerspricht, auch wenn sie uns herausfordert. Doch genau liegt hier unsere Hoffnung. Gott lässt uns nicht in Unverstand und Selbsttäuschung. Er ruft uns heraus, er zieht uns ins Licht, er erneuert den Sinn und schenkt Erkenntnis. Wer hört, wer sich beugen lässt, wer umkehrt, wird nicht beschämt, sondern aufgerichtet. Darum, lass uns wach sein, lass uns lieben, nicht oberflächlich, sondern wahrhaftig. Und lass uns der Wahrheit treu bleiben, denn nur die Wahrheit macht frei. Amen. So, in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden hier im Netz und wünsche Gottes Gnade, Gottes Frieden und bis zum nächsten Sonntag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.